Auszeit. Der Recken-Podcast.
Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
Die letzten Wochen waren bei unseren Recken ein ziemliches Wechselbad der Gefühle. Erst gab es eine super knappe und ärgerliche Niederlage bei den Füchsen Berlin mit einer Szene, über die heftig diskutiert wurde. Und dann gab es ein Unentschieden zu Hause gegen Flensburg mit einem Last-Minute-Ausgleich durch Marius Steinhauser, der vielleicht sogar das Potenzial zum Tor des Jahres hat. Es war also ordentlich was los bei unserer TSV Hannover Burgdorf. Und darüber wollen wir in dieser neuen Folge von Auszeit sprechen. Heute mit unserem Neuzugang am Kreis. Adam Nüffjell ist bei uns. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Adam, schön, dass du das erste Mal hier bist, bei uns im Studio. Erstmal die Frage, die ersten Monate bei den Recken liegen jetzt hinter dir. Wie hast du dich eingelebt? Fühlst du dich schon wohl hier bei uns?
Ja, auf jeden Fall. Aber das war ja auch ganz einfach herzukommen mit ganz vielen netten Leuten. Und das macht es ja immer einfacher. Als erst haben wir da eine ganz harte Vorbereitung gehabt. Das hat man auch körperlich gemerkt. Und ja, ich habe mich richtig gut eingelebt, aber das ist ja auch viele neue Sachen und ganz neue Systeme. Und dafür braucht man ja auch ein bisschen Zeit. Aber ansonsten finde ich, wir sind in die neue Saison ganz gut gekommen. Und das war ja in Berlin ganz knapp, aber außer das haben wir fast alle Punkte geholt. Ja.
Wie ist es mit deiner Familie? Ist sie mittlerweile nachgekommen nach Hannover? Also alles schon komplett jetzt hier bei uns sozusagen?
Jetzt sind wir komplett. Also ich, meine Frau und auch unsere Tochter ist alle hier jetzt. Ja.
Sehr gut. Also voll angekommen bei uns. Wir werden auch zum Ende dieses Podcasts nochmal ein bisschen versuchen, ein bisschen mehr über den Menschen Adam Nüffjell rauszufinden. Den Handballer, den kennen wir ja schon ganz gut. Aber wir wollen natürlich erstmal auf das Sportliche schauen, was jetzt gerade hinter uns liegt. Und klar, da müssen wir natürlich zuerst über das letzte Spiel sprechen, gegen Flensburg. Diese Wahnsinnsszene da zum Schluss. Marius Steinhauser haut den Ball da in der allerletzten Sekunde aus unmöglichem Winkel rein zum 26-26. Wie hast du diese Szene erlebt?
Ja, also Flensburg hat am Ende Ball mit so 10 Sekunden oder sowas. Da denkst du ja auch nicht immer selber, dass du das schaffen, ein Tor zu machen. Aber Hahn war ja hoch und die hatten nur einen Pass noch, glaube ich. Dann war Steini einfach hochgelaufen. Ja, das glaubst du ja nicht. Also das ist ja Bundesliga und gegen so eine Mannschaft wie Flensburg, das glaubst du ja nicht, dass du das schaffen. Aber zuerst war das ja ein richtig guter Pass von unserem eigenen Tom Brady, da ein Quarterback-Pass von Branko. Und ja, den Rest haben, glaube ich, alle gesehen, wie Steine das schafft, da Tor zu machen. Finde ich ganz unglaublich. Aber ich war auch da ganz glücklich und Steine auch, glaube ich.
Habe ich ihm auch danach gesagt, habe ich gesagt, wenn das jetzt jemand in der NFL gesehen hat, ja, wie du den gefangen hast, ich glaube, da wirst du als Receiver, ja, als Wide Receiver abgeworben irgendwie.
Glaube ich auch.
Ich habe übrigens, ich habe mir diese Szene, glaube ich, noch ein paar Mal angeguckt, weil ich das einfach so genial fand und auch so Gänsehaut. Und ich habe sie auch nochmal mitgebracht, zumindest den Audiokommentar. Da hören wir nochmal kurz rein.
Hütlich, die Abwehr fischt sich nochmal den Ball. Jetzt sind 4 Sekunden. Wer hat ihn? Wer hat ihn? Wann ist der Ball da? Er ist im Tor!
Ja, und man hört's da jetzt auch so ein bisschen. Also es war wirklich ein Urschrei, der durch die Halle ging. Vielleicht auch, weil alle irgendwie nicht mehr so richtig damit gerechnet haben. Also der Ball ist auf einer komplett anderen Seite. Nur noch 8 Sekunden waren es bei dem Freiwurf. Und dann dieses Tor. Wie hast du das wahrgenommen, was vom Publikum dann in dem Moment kam? Weil man hat ja das Gefühl, das Dach fliegt irgendwie weg.
Ja, genau so war das. Aber ja, als Spieler bist du immer so im Spiel und auch mit der Mannschaft. Aber natürlich hat man das auch mit den Zuschauern gemerkt, dass ja, das was Besonderes passiert haben. Aber das war ja vielleicht Karma auch von letztes Spiel gegen Berlin, wo vom Gefühl wieder auch eine Punkte verdient haben. Aber dann haben wir das vielleicht jetzt bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Übrigens habe ich das auch hinterher nochmal gelesen, ist mir dann auch so gedacht, theoretisch, die Flensburger waren natürlich total bedient und total sauer danach, weil hätten sie den Ball einfach, ich sag mal, 3 Meter übers Tor geschmissen und der Torwart muss den Ball erst holen, dann ist die Zeit ja abgelaufen. Also dann auch verständlich, dass die sich dann so, sag ich mal, total ärgern, weil sie eigentlich es auch irgendwo mit selber verdattelt haben.
Kann man ja gut verstehen. Also wenn ich da richtig erinnere, war das Pitlick, wo auch jung und neu in der Bundesliga ist. Und das ist ja auch für er eine neue Erfahrung. Aber das ist ja immer einfacher, so nach einem Spiel das zu sagen, aber im Spiel mit kurzer Zeit, du hast viel Adrenalin und da muss man auch verstehen, dass da willst du auch immer als Spieler versuchen, Tore zu machen. Und das hat er ja versucht. Und dann ein Block und direkt in Hand von Branko.
Ja.
Und Steini war schon hoch und das war ja, das ist ja immer einfacher, nach einem Spiel zu sagen.
Und Branko, toller Pass, du hast es gesagt. Und vor allem nicht nur der Pass, sondern auch schnell geschaltet. Ne? Also sofort, er hat dann keine Sekunde gezögert, noch einmal, glaube ich, geprellt. Und da ging es sofort, zack, den Ball nach vorne. Also wie du sagst, in dieser Situation, in der man dann ist, dass er da auch so schnell geschaltet hat, ist auch respektabel und Riesenanteil natürlich an dem Tor.
Natürlich.
Das Spiel gegen Flensburg bestand natürlich aus mehr als dieser einen Szene, auch wenn wir darüber natürlich jetzt ganz viel sprechen. Vorher, wie hast du da eure Leistung im gesamten Spiel gesehen gegen Flensburg jetzt?
Dass wir da ganz viel Moral gezeigt haben. Also Flensburg war ja mit ein paar Tore vorne und normalerweise gegen eine starke Mannschaft bedeutet das, dass oder oft auf jeden Fall das Spiel schon vorbei ist. Aber da haben wir starke Moral gezeigt und uns wieder ins Spiel gekämpft und ja am Ende einen Punkt geholt gegen so eine Mannschaft. Und das finde ich auch, sagt ein bisschen über, wo wir momentan sind mit ganz viel Selbstvertrauen und dass wir da niemals aufgegeben haben oder aufgehört haben. Und das, finde ich, sagt ja auch ganz viel zu unserer Moral momentan und ja, sagt ja auch ganz viel zu einer Mannschaft, wenn du immer weitermachst und am Ende auch einen Punkt erholt, wenn du gegen so eine Mannschaft wie Flensburg mit ein paar Tore hinten sind, aber trotzdem eine Punkte rausholt, dann das finde ich, sagt ganz viel über unsere Moral.
Es gab in diesem Spiel auch zwischendurch unter den Fans mal ein bisschen Unmut, was die Schiedsrichter anging. Es gab ab und zu mal ein paar Pfiffe, weil ich glaube, der ein oder andere da das Gefühl hatte, dass nicht immer gleich gepfiffen wurde, auf der einen wie auf der anderen Seite. Wie war deine Wahrnehmung dazu?
Also jetzt habe ich ein paar Jahre Handball gespielt und in einem Sport wie Handball kann man immer über Schiedsrichter reden und das war wie im Basketball zum Beispiel, wo da in einem Spiel von Schiedsrichter 50, 60 Entscheidungen treffen müssen und da wird es ja auch Fehler passieren. Also das muss man ja dafür auch Respekt haben. Das ist immer zwei Schiedsrichter in Handball und Handball hat sich richtig viel entwickelt, aber wir sind immer noch nur mit zwei Schiedsrichter. Ob man da 30 Schiedsrichter sein soll oder nicht, das ist ein anderes Gespräch, aber dafür muss man auch Respekt haben, dass in Handball so die Schiedsrichter so viele Entscheidungen treffen und das geht jetzt so schnell. Und die soll auf eine halbe Sekunde eine Entscheidung treffen oder da würden die einfach Fehler machen. Und da kann man ja immer natürlich darüber reden, aber das mache ich lieber nicht. Also nächstes Spiel ist das vielleicht zum unseren Vorteil. Und ja, da kann man immer über Schiedsrichter reden.
Einmal müssen wir jetzt doch nochmal über Schiedsrichter reden, weil jetzt gucken wir nämlich noch einmal ganz kurz zurück auf das Spiel davor in Berlin. Da war es eben auch eine Szene kurz vor Schluss, über die danach heiß diskutiert wurde. In diesem Fall haben wir uns da nicht so drüber gefreut, wie über die Szene kurz vor Schluss gegen Flensburg, sondern eben ziemlich heftig geärgert. Da gab es die Szene, dass Branko Vujovic den Ball kurz vor Schluss abfängt. Es gibt dann aber den Pfiff wegen Foulspiel und es gibt Freiwurf. Und er läuft dann eben noch so anderthalb Schritte mit dem Ball und prellt einmal. Und die Schiedsrichter unterstellen ihm, er hat bewusst das Spiel verzögert. Sie geben ihm dann die rote Karte und sie geben danach den 7 Meter für Berlin. Der führt dann zum Siegtreffer für die Füchse. Es wurde schon ganz, ganz viel darüber gesprochen. Aber kannst du es verstehen, warum die Schiedsrichter da in dem Moment so entschieden haben oder auch er gar nicht?
Also da muss ich ja auch ehrlich sein und sagen, dass ich kenne nicht die Regel, wie das funktioniert und ob das richtig oder nicht ist. Aber ich vertraue da die Schiedsrichter, dass die Regel besser können, aber ich finde nicht, dass das Sinn macht, dass so ein kleines Ding, dass du davon einen 7 Meter bekommst, das finde ich nicht fair. Also das muss ich ehrlich sagen, die Zeit war ja gestoppt und kann sein, dass das richtig ist, aber ich finde nicht, dass er hat das Spiel so viel gestört. Also rote Karte, ja. Und die Regel sagt ja natürlich, wenn rote Karte wenn ist, soll dann, auch ja. 7 Meter sein. Aber ich finde trotzdem nicht, dass er hat so eine freie Wurfchance oder einen Wurfchance verhindert. Und davon da hat ja mehr mit der Regel zu tun als mit den Schiedsrichter. Aber da finde ich einfach die Regel nicht richtig fair, dass du da 7 Meter bekommst. Aber so ist die Regel, dann müssen wir das auch wissen. Aber das ist ja auch gleich wie im Spiel gegen Flensburg. Das geht alles so schnell und mit ganz viel Adrenalin und ja, das ist das immer, da ist das immer einfacher nach dem Spiel da zu gucken. Aber ob das richtig oder nicht ist, das kenne ich nicht die Regel gut genug. Aber ich finde das trotzdem nicht fair, dass man davon einen 7 Meter bekommen kann, weil das ist ja ganz entscheidend.
Jetzt hat ja der Verein für diese Szene auch Einspruch eingelegt tatsächlich und dann wird man jetzt ja auch sehen, was dabei rauskommt. Da geht es dann auch nochmal um den Videobeweis, weil der natürlich in dem Moment zu Rate gezogen wurde und ich glaube, es geht jetzt auch, wenn ich das so richtig verstanden habe, bei den Recken nicht unbedingt darum, dass man dieses Spiel oder diesen Ausgang des Spiels jetzt umkehren will, sondern dass es einfach nochmal darum geht, sich mit dem Videobeweis auseinanderzusetzen, weil es gibt ja schon nicht nur in diesem Spiel einige Diskussionen um den Videobeweis. Also es wird viel diskutiert und auch in anderen Spielen gab es schon Situationen, wo man sagt, naja, nicht so ganz glücklich, wie er eingesetzt wird bislang. Wie nimmst du das wahr? Also jetzt ist alles noch frisch in der Bundesliga mit dem Videobeweis, aber so wie er im Moment angewendet wird, ich finde auch nicht so ganz glücklich, wie es bislang läuft, ehrlich gesagt.
Nee, das ist ja auch, also jetzt schütze ich die Schiedsrichter ganz viel, aber das ist ja auch für die Schiedsrichter ganz neu und dafür brauchst du ja auch Zeit, glaube ich. Aber hat man auch in Fußball gesehen, finde ich, mit wenn VAR so gekommen, also auch Videobeweis im Fußball gekommen war, dass das am Anfang vielleicht auch nicht immer so glücklich war und ja, das kenne ich nicht genug Szenen, aber natürlich kann man da mehr wünschen. Aber dafür braucht vielleicht alle ein bisschen Zeit, das zu verstehen.
Wäre jedenfalls wünschenswert, wenn es sich dahin weiterentwickelt, finde ich zumindest, dass man weniger darüber diskutiert, weil eigentlich soll es das Spiel ja fairer machen und weniger Diskussionen im Nachhinein hervorrufen. Das ist aus meiner Sicht noch nicht so ganz gelungen. Vielleicht kommt es ja noch.
Finde ich auch.
Hoffen wir mal. Wie ist es bei dir allgemein so persönlich, wenn sowas ganz Ärgerliches passiert in der Schlussphase, ob jetzt durch eine Schiedsrichterentscheidung oder einfach so ein Last-Minute-Tor? Wie schnell kannst du das persönlich abhaken dann danach oder schläfst du dann nochmal 2 Nächte schlecht hinterher?
Also ich schlafe immer nach dem Spiel richtig schlecht, aber zum Glück kommt das ganz schnell ein neues Spiel und dafür hast du nicht so viel Zeit über der vorherige Spiel zu denken und das ist ja zum Glück, weil wenn da 2 Wochen dazwischen wäre, dann wäre das natürlich schwieriger, aber jetzt haben wir fast jedes Tag Training und muss einfach auf nächstes Spiel fokussieren und das kommt ja vielleicht auch mit Erfahrung, also so alt bin ich auch nicht, aber ich bin ja ein bisschen älter und das lernt man ja auch, dass du musst einfach vorne gucken, weil das hilft ja gar nicht.
Und es gab ja auch in dem Berlin-Spiel richtig viele gute Sachen, also damit spreche ich auch hauptsächlich mal über die erste Halbzeit, weil die war sensationell. Eigentlich, wie ich fand, vielleicht sogar eure beste Halbzeit in dieser Saison, würdest du das auch sagen?
Ja, na, absolut.
Die Berliner haben dann in der zweiten Halbzeit irgendwann ein bisschen die Abwehr umgestellt. Ihr hattet ja dann auch, glaube ich, mal 6 Tore Vorsprung. Und das ist so mein Eindruck bislang. Ist das vielleicht was, wo ihr noch mit am meisten Entwicklungspotenzial habt, euch dann auf so Umstellungen schnell einzustellen, die zu adaptieren, weil das war dann wieder so eine Phase, wo ihr nicht mehr so die Durchschlagskraft vorne hattet, die Abwehrumstellung kam und ihr habt nicht gleich wieder schnell neue Lösungen gefunden. Würdest du sagen, das ist was, da habt ihr noch Entwicklungspotenzial im Team?
Also zuerst, was du da sagst, dass wir mit 6 Tore vorne waren, das stört ja vielleicht noch mehr, dass wir das nicht schaffen, da die 2 Punkte zu holen. Dann würden wir überhaupt nicht über die letzte Situation reden, aber wegen deiner Frage, also das glaube ich ist ein Thema in die ganze Bundesliga, weil da ganz viele Mannschaften also normale 6-0 deckt, also und wenn da eine Mannschaft so ein bisschen offensiver deckt, dann bist du nicht so gewohnt wie, also man trainiert ja auch viel gegen 6-0, man spielt viel gegen 6-0 und wenn da eine Mannschaft plötzlich was ganz anderes macht, dann wird es man manchmal überrascht und da nicht so gewöhnt und hat das ja auch ganz viel weniger trainiert. Und dann ist das auch manchmal schwieriger, da ein Timing zu finden. Aber darüber trainieren wir auch jetzt ganz viel, weil wir haben das ja auch selber gesehen und wir schauen ja auch viel Video und wollen ja auch immer besser sein. Und aber das ist bei vielen Mannschaften, finde ich, ein Thema, wenn man plötzlich gegen eine offensive Abwehr spielt. Und das ist gleich bei uns.
Aber jetzt wollen wir natürlich auch nicht so kritisch sein. Nee. So war das auch gar nicht gemeint, um Gottes Willen, weil es ist schon vieles sehr, sehr gut bei euch in den bisherigen Spielen gewesen. Immerhin, ihr steht nach 6 Spielen auf Platz 4 aktuell in der Tabelle und ihr habt ein Programm gehabt. Da waren, wie gesagt, schon Namen dabei. Löwen, Füchse, Flensburg, die 3 habt ihr schon gehabt. Also es war jetzt auch kein leichtes Programm. Insgesamt toller Start. Wohin kann es denn so gehen diese Saison? Was meinst du denn?
Das ist ja, da muss man ja immer aufpassen, was ich jetzt sage. Nee, aber das ist ja schon ganz im Anfang von Saison. Und das ist ja immer schwierig zu sagen. Aber wenn man auf unsere Mannschaft guckt, dann finde ich auch, wir auf den richtigen Platz sind. Also ich finde, wir haben so eine Breite in unserem Kader und mit so, ja, einfach richtig gute Spieler. Wir wollen einfach dazu hören in die Top-Gesicht, oder wie sagt man, also wir wollen da oben sein und dafür kämpfen wir ja natürlich jedes Tag. Also letztes Jahr hat die Platz 6 geschafft und als Sportler wirst du immer besser sein und dann kannst du nicht sagen, jetzt ist Ziel Nummer 12 zu sein. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Dann musst du was anderes machen als Profisport und das ist, wie gesagt, das Ziel, besser zu sein und jetzt sind wir auch in Top 6 und da wollen wir unbedingt bleiben.
Das hoffen wir natürlich sehr und um da zu bleiben, müssen dann auch eben die nächsten Aufgaben, die wieder nochmal sehr, sehr schwer sind, natürlich erstmal gelöst werden. Ich gebe dir auch recht, ist noch früh in der Saison, aber die Frage muss jetzt natürlich mal sein.
Kann ich gut verstehen.
Wir schauen einmal voraus. Nächstes Spiel, apropos schwer, das ist ein richtig harter Brocken. Da geht's nämlich zur MT Melsung. Das ist so ein bisschen so die Mannschaft der Stunde aktuell. Mhm. Zusammen mit den Füchsen die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist, 12-0 Punkte auf dem Konto. Was macht Melsungen gerade so gut?
Ja, die haben da ganz viele Jahre gewartet, glaube ich. Auf jeden Fall die Fans von Melsungen. Und jetzt hat die endlich ein paar Verpflichtungen gemacht, wo da richtig gut funktioniert haben mit einem, würde ich auf jeden Fall sagen, ein besserer Abwehr, wo da mehr in Symbiose sind und spielt ja einfach besser zusammen. Und da hat er ja natürlich ein paar Spitznamen geholt, wie zum Beispiel ein Christopanz, wo das auch momentan richtig, richtig gut macht. Und das hat ja für die einen großen Unterschied bis jetzt gemacht. Und er ist für viele in Deutschland auf jeden Fall ein neuer Spieler. Und er kann ja Sachen mit seiner Größe, wo vielleicht nicht so viele andere kannst. Und dafür muss man sich ja natürlich einstellen. Und ja, aber die haben so auch so ein guter Kader mit so viele Spitznamen und so viele gute Spieler, dass die soll ja auch da oben sein und aber das hat man ja auch die Jahre davor gesagt, aber das hat die vielleicht nicht jedes Jahr geschafft, aber vielleicht ist jetzt die Jahre für die, aber dafür wollen wir ja auch alles machen, das zu stoppen und dass die Punkte bei uns bleibt.
Darauf hoffen wir natürlich sehr. Melsungen ist auch immer ein bisschen brisant, weil natürlich der ein oder andere Ex-Hannoveraner bei Melsungen spielt. Timo Kastening zum Beispiel sogar, der hier groß geworden ist, handballerisch bei den Recken und so weiter. Und dann ist Christopanz, du hast ihn angesprochen, 2,15 Meter groß, also ein echter Riese. Wie verteidigt man so jemanden?
Also ich habe ja gegen ihn schon in Champions League gespielt das kannst du fast nicht, würde ich sagen. Nee, doch, kannst du, aber er ist ja, wie du sagst, ganz groß und da er darf auf da keinen Fall sein Speed hochbekommen, weil dann ist das vom Gefühl ein Zug. Und da musst du eher, vor er Speed hochbekommst, musst du eher versuchen zu stoppen und vor er Ball bekommt, weil wenn er seine 3 Schritte nehmen dürfen, dann sind wir alle ganz klein gegen ihr. Und ja, vom Gefühl, als du jung war und hat mit deinem Papa gespielt, vom Gefühl. So. Nee, dass du musst sein Speed rausnehmen, bevor er den Ball bekommst, würde ich sagen. Aber das ist ja jetzt einfach hier zu sagen, aber vielleicht was anderes ins Spiel.
Ist auch nochmal größer als Vlad Kulec zum Beispiel. Eigentlich auch unvorstellbar, dass jemand noch größer sein kann als Vlad Kulec. Aber ist er tatsächlich. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet euch Lösungen überlegen und wie ihr auch versuchen werdet, einen deines Christopans und die MT-Melsungen zu stoppen. Und dann lass uns noch einmal kurz einen Schritt weitergehen, weil das Spiel danach, das nächste Heimspiel, das ist für dich ein bisschen besonders. Da kommt nämlich die HSG Wetzlar nach Hannover, dein Ex-Club. Ich habe mit Marius Steinhauser gesprochen nach dem Spiel gegen die Löwen. Da hat er zu mir gesagt, Siege gegen Ex-Vereine sind immer die schönsten. Siehst du das genauso?
Ja, schwierige Frage. Also ich finde jedes Sieg ganz schön. Aber natürlich willst du immer gegen alte Freunde und ja, das hört ja dazu, alte Vereine gewinnen, aber das willst man ja immer gegen alle. Aber das hat ja vielleicht mehr mit den Spielen zu tun, also spielst gegen deine Freunde und gegen die möchtest du immer gewinnen, weil mit die redest du ja viel und da macht das ja immer einfacher, wenn du auch gegen die gewinnst, ja.
Ich glaube, das meinte Marius auch so, wenn man dann hinterher mal so einen Spruch machen kann, ne, und nicht selber die ganzen Sprüche einstecken muss sozusagen. Bevor wir gleich nochmal zu dir ein bisschen mehr kommen, noch eine aktuelle Meldung von den Recken, eine sehr schöne Meldung, denn es wurde gerade erst verkündet, dass Marian Michalczyk seinen Vertrag bei den Recken verlängert hat und zwar sehr langfristig, bis 2027 hat er sich an den Verein gebunden. Ich glaube, alle Fans freuen sich riesig darüber. Was würdest du sagen, Marian, welche Bedeutung hat er für die Mannschaft, was gibt er der Mannschaft auf der Platte, neben der Platte, auch so als Teamleader vielleicht so ein bisschen?
Also wir haben ja auch alle in der Mannschaft uns darüber ganz viel gefreut, weil ich bin der Meinung, dass Marian hat schon diese Saison gezeigt, wie wichtig er ist mit Emotionen, mit ja, er ist ja auch Mittelmann und entscheidend da von viel von Spiel und ja, ich denke, man braucht es nicht so viel über Marian sagen. Er ist ein Leader und will auch ein Leader sein und das macht er ja auch super. Er ist immer noch ganz jung, aber trotzdem spielt er mit vom Gefühl mit ganz viel Erfahrung und macht das ja einfach ganz überragend, so wie vorne als hinten. Und er ist ja für uns ein richtig wichtiger Spieler und das, glaube ich, hat alle schon gesehen.
Ja, war auch letztes Jahr ja der beste Assistgeber in der gesamten Liga. Ich glaube, aktuell führt er diese Statistik auch mal wieder an. Mhm. Also super Zeichen und freut uns sehr, dass Marian Michalczyk bei uns bleibt bis 2027. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen mehr zu dir, Adam. Es gibt ja immer so die Mannschaftsleistung, die man betrachtet, aber als Spieler selbst schaut man vielleicht auch immer so ein bisschen auch mal auf sich und wie zufrieden man mit sich selber ist, mit seiner eigenen Entwicklung. Wie sieht's da bei dir aus? Was würdest du sagen, wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung bisher in dieser Saison?
Wie am Anfang gesagt, bin ich ja neu und mit ganz vielen neuen Sachen und wir spielen ja hier ein vielleicht besonderes Abwehr mit ein bisschen andere Regeln, ohne dass ich zu viel über Handballtaktik reden, ist das ja was für mich was ganz Neues. Und ich habe da auch in Vorbereitung wegen einer Verletzung ein bisschen verpasst. Und ja, aber ich will natürlich mehr spielen und mehr beeinflussen. Das will man immer als Spieler, aber darüber muss man auch sagen, dass das bis jetzt richtig gut funktioniert und ich weiß, dass das eine lange Saison ist und ich will einfach die Mannschaft helfen, dass wir auch unsere Ziele erreichen. Und ja, das ist ja wie gesagt eine lange Saison, aber momentan funktioniert das auch richtig gut und wenn das nicht so gut wie jetzt funktioniert, dann bin ich auch bereit, da einfach noch mehr zu helfen. Ja, man will als Sportler immer besser machen.
Ist das auch so ein bisschen was auch mit der Erfahrung kommt, die du ja mittlerweile reichlich gesammelt hast, dass man da vielleicht in so Phasen, wenn man nicht so ganz so viel Spielzeit bekommt, nicht immer gleich ungeduldig wird und sagt, es muss jetzt, sondern dass man darauf wartet und sagt, hey, auch meine Zeit, wo ich wieder ein bisschen mehr noch auf der Platte bin, die kommt und ich bin jetzt geduldig, ich arbeite weiter und dann helfe ich, wenn ich sozusagen gebraucht werde?
Ja, auf jeden Fall. Also als Junge hat man ja auch oft persönliche Ziele, das habe ich ja auch natürlich, aber vielleicht noch mehr als Junge, da willst du immer viele Tore machen und du willst ja weiter, du willst in die beste Verein in der Welt spielen, aber als Älter hast du vielleicht mehr Ziele über die Mannschaft und das hat ja natürlich auch jüngere Spieler, aber da hast du ja auch, wie gesagt, mehr persönliche Ziele und jetzt als ein bisschen älter, willst du ja natürlich, dass die Mannschaft gewinnst und das finde ich jetzt das Wichtigste. Und wie du sagst, ja, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Geduld und als neu, ich habe das auch früher probiert und man weiß, dass da viele neue Sachen ist und da habe ich auch ganz viel Geduld, dass das auch kommt.
Jetzt kommt mal so eine klassische Frage, die normalerweise immer in Bewerbungsgesprächen gestellt wird. Ich würde mal gerne wissen, wie würdest du dich denn selbst als Spielertyp beschreiben, beziehungsweise wo siehst du deine größten Stärken?
Ja, das ist ja, den Frage bekommt man ganz oft und das ist immer schwierig. Ich bin ja als Kreisläufer ganz so beweglich und auch hinten würde ich sagen, auch da ganz beweglich und manchmal auch da ein bisschen nervig und kannst die Gegner vielleicht ein bisschen stören und mit meinem Körper reinsetzen und die ja einfach nerven. Ich bin nicht die 2,15 Meter und kannst da nur Block machen. Aber ja, das ist ja immer schwierig, das zu antworten. Aber ich würde sagen, dass ich als Spieler ganz beweglich sind und auch da ein ganz gutes Verständnis für das Spiel haben.
Du hast, glaube ich, gar nicht als Kreisläufer angefangen, ne? Du hast, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dann warst du mal im Rückraum in der Jugend. Und wurde es dann umgeschult? Wie kam es dazu?
Dazu würde ich gerne sagen, dass ich da immer noch auf Rückraum richtig gut machen kannst. Aber das hat Christian bis jetzt nicht gesehen. Spaß zur Seite. Also ich war ja 17, 18 oder sowas und war bis dann nicht so groß geworden. Ich war ja ein bisschen kleiner und schneller. Und über einen Sommer war ich fast 10 Zentimeter größer geworden, nicht richtig 10 Zentimeter, aber und dann gehe auf einmal alles ein bisschen langsamer und dann hat mein Trainer mich gefragt, ob ich, bis ich so mehr in meinen Körper reingekommen sind, ob ich bis dann einfach auf Kreis spielen möchte. Das war ja vielleicht ein also er wollte vielleicht nicht sagen, dass ich zu schlecht war auf Mittelmann. Und dann habe ich auf einmal Kreis probiert und seit dann bin ich einfach da geblieben.
Auf jeden Fall nicht die falsche Entscheidung, würde ich sagen.
Das weiß man ja niemals.
Weiß man vielleicht damals noch nicht, aber jetzt wissen wir's. Du hast es immerhin in die Bundesliga geschafft. Das ist schon mal ja ein riesengroßer Schritt. Du warst in deiner Karriere ja erst die ersten Jahre von 2010 bis 2021 warst du in Schweden, Norwegen und Dänemark unterwegs. Und dann 2021 der Schritt in die Bundesliga zur HSG Wetzlar bist du damals gekommen. Man sagt ja immer, stärkste Liga der Welt, vielleicht auch großes Ziel. War es auch von dir immer das große Ziel, das mal zu schaffen und ein Riesenschritt dann eben damals für dich, als du zu Wetzlar gekommen bist?
Ja, ich glaube, das ist die Traum und die Ziel von meisten Handballer, einfach das zu schaffen. Und als die Angebot gekommen war, war das für mich ein ganz einfache Entscheidung. Und ja, das wollte ich einfach probieren. Wie du sagst, die beste Liga in der Welt und gegen die beste Spieler in der Welt zu spielen, das ist ja für die meisten ein Traum.
Was macht die Bundesliga anders und stärker im Vergleich zu den Ligen, wo du vorher gespielt hast, in Schweden, Dänemark, Norwegen?
Ja, wie gesagt, das hier spielt fast alle die beste Spiele in der Welt. Nicht, das gibt ja auch natürlich andere Mannschaften auch, aber was Bundesliga besonders macht, finde ich, ist, dass du hast fast alle Mannschaften, gegen alle kannst du entweder gewinnen oder verloren. Also in schwedische Liga oder dänische Liga gibt es vielleicht mehr so, dass du hast ganz deutsche Liga Top-Mannschaften und die verliert fast niemals gegen die Aufsteiger oder sowas. Aber das haben wir ja auch dieses Jahr gesehen mit zwei Aufsteiger, wo hat das geschafft, beide seine erste Spiele zu gewinnen. Und das, finde ich, sagt auch ganz viel zum Bundesliga, dass das in Liga so eine Breite, Und das macht ja auch Bundesliga ganz besonders. Aber dazu kommt ja natürlich, dass das gibt kein einfacher Spieler.
Und war das für dich am Anfang auch schwer, wenn du jetzt so sagst, natürlich, das kennen wir und das hören wir auch oft, dass das Spieler sagen, das ist einfach jede Woche Vollgas gefragt ist. Also da gibt's nicht mal eine Mannschaft zwischendurch, wo man sagt, hey, hier sind wir jetzt klarer Favorit, hier kann man vielleicht auch mit 80% gewinnen, sondern man braucht jede Woche wirklich 100%. Und wenn du dann aus einer anderen Liga hierher kommst, inwieweit war das erstmal Umgewöhnung für dich?
Wie ist das? Also als ich nach Deutschland gekommen war, habe ich ja davor Champions League und schwedische Liga gespielt, und da hat man ja vielleicht gelernt, dass da viele Spiele ist und oft so zweimal pro Woche, aber wie du sagst, da war ja auch die Unterschied, dass manchmal in schwedische Liga könnten wir auch auf 80% gewinnen. Und das ist ja, wie du sagst, vielleicht die größte Unterschied in deutsche Bundesliga, dass da verlierst du, wenn du auf 80% bist, dann verlierst du einfach direkte, und als Spieler, dann machst du überhaupt kein gutes Spiel auf 80%.
Im Moment jedenfalls gebt ihr sehr häufig 100% oder darüber hinaus. Das macht alles sehr, sehr viel Spaß. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem vorhin schon angekündigten bunten Fragen, um dich auch persönlich nochmal ein bisschen mehr kennenzulernen. Also wir wollen jetzt ein bisschen weniger über Handball sprechen und ein bisschen mehr über dich persönlich. Die Rubrik nennen wir Auf die 12 und ich würde sagen, wir legen los.
Voll auf die 12.
Wie schwer ist es dir denn eigentlich gefallen? Jetzt haben wir gerade über dein Einleben beim Handball gesprochen, abseits der Platte, dich in Deutschland einzuleben, also im Vergleich zu Schweden, der Alltag in Deutschland, die Menschen in Deutschland und so weiter.
Das finde ich auch ganz einfach, weil viele Deutsche macht ja auch in Schweden oft Urlaub, und da habe ich ja auch schon ganz viele Deutsche getroffen, und ich würde als Menschen sagen, dass wir ja da ganz gleich sind von Kultur und sowas, und das macht das ja auch einfach, und ich würde auch sagen, dass die meisten in Deutschland auch Skandinavier mag, und das macht ja auch alles einfacher, und ja, das ist ja ganz einfach hier zu leben.
Gibt es denn etwas, wo du aber sagst, das ist, also bei mir zu Hause in Schweden ist das definitiv besser, das vermisse ich auch so ein bisschen, so da kommen die in Deutschland nicht ran, irgendwas?
Also ich und meine Frau Emily hat da ganz viel über Technik, also so, dass alles mehr in Schweden viel mehr digital ist, und das war ja als Neuherr für uns ganz schwierig mit alle Papieren, Stempel. Da habe ich gelernt, dass Stempel vielleicht das Wichtigste in Deutschland ist. Und das war für uns ganz neu, weil wir haben fast alles digital. Aber das ist ja auch nichts Größeres, so nichts Großes. Aber das war am Anfang ganz schwierig. Aber jetzt haben wir auch das gelernt. Aber da hat Deutschland vielleicht einen Schritt noch so zu Schweden.
Werde ich dir zustimmen. Ja. Es gibt auch, man kann bestimmt in Schweden auch bestimmt überall mit Karte bezahlen, oder?
Das stimmt auch.
Ja, in Deutschland, so weit sind wir noch nicht.
Da kannst du fast nichts mehr mit Bar bezahlen.
Ja, hier ist es eher andersrum. Also es ist mir neulich erst wieder passiert, da habe ich Pizza geholt und dann stand ich da mit meiner Karte und dann hieß es wieder nur Bargeld. Ja. Und ich so, ja, toll.
Das war auch für uns neu.
Also das kommt hier schon ab und zu mal vor. Wo wir gerade wo ich Pizza gerade gesagt habe, bleiben wir da mal beim Thema Essen. Schwedisches Essen oder deutsches Essen? Was ziehst du vor?
Also da muss ich ja natürlich schwedische Essen sagen, da alle denken, dass das nur Ikea ist, aber das stimmt auf gar keinen Fall. Aber ich mag auch die deutsche Essen, das finde ich auch super lecker, habe ich auch jetzt schon 2 Jahre gelernt, und aber ich muss ja natürlich schwedische Essen sagen.
Jetzt möchte ich auch nochmal was lernen, weil ich kenne tatsächlich auch immer nur Köttbullar oder wie spricht man so?
Schöttbullar,
ne? Was hat denn die schwedische Küche sonst noch zu bieten? Was ist da dein Lieblingsessen?
Also ich esse, ja, das ist ja schwierig, weil man denkt ja, alles schwedisch ist, aber das stimmt ja auch nicht. Aber man isst ja auch gerne Schöttbullar. Dazu essen wir ganz viel Fisch natürlich, als wir da ganz viel Meer haben. Und das würde ich auch vielleicht sagen, dass das mein Lieblingsessen ist. Ich kenne nicht den Namen von Fisch auf Deutsch, aber ich komme auch aus einer so Fischerstadt, und hatte auch als Jung ganz viel Fisch gegessen, und ja, da würde ich sagen, das ist ja überhaupt nicht schwierig, aber das isst du ja ganz oft, Fisch, Kartoffel, so Spinat dazu, so Buttersoße und sowas. Aber ob das schwedisch ist, ist ja schwierig zu sagen.
Die Stadt, die du gerade angesprochen hast, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Lysekil?
Lysekil, aber das ist ja auch schwierig. Ja.
Lysekil, okay. Ja. Liegt an der Westküste von Schweden, nördlich von Göteborg. Ne? Fischerstadt hast du gerade schon gesagt. Erzähl mal sonst, da bist du auch geboren. Wie ist es da so? Wie war das Leben? Wie die Kindheit da so?
Das ist ja eine ganz kleine Stadt. Das ist ja 8000 oder sowas. Aber mit ganz viel Handballkultur und hat ja das geschafft, einmal in die höchste Liga zu sein, als ich so 4, 5 Jahre war. Und das hat ja natürlich da auch beeinträchtigt, dass ich auch Handball spielen. Aber war eine ganz ruhige Zeit als Jung. Hatte auch viel über Sport und war auch viel am Meer mit meiner Oma, Opa, meiner Mutter, meinem Vater. Und hat ja auch da selber viel, sagt man, gefischt oder gefischt. Oder ja. Ja, aber eine schöne Zeit und darüber freue ich mich jedes Mal zurückzukommen im Sommer und Winter. Und wir haben ja auch da selber ein Haus jetzt gekauft und ja, das ist jetzt verbunden mit Urlaub und Ruhe einfach. Und so war auch mein Zeit als Kind. Nicht immer Urlaub, aber ruhige Zeit.
Ja. Das heißt also auch Familie ist jetzt auch noch da, Familie, Freunde da in deinem Geburtsort in Lysekil.
Ja, stimmt.
Okay. Zum Handball gekommen, hast du gerade schon gesagt. Wenn du dann auch als Kind bist du dann also auch in die Halle gegangen, hast zugeschaut beim örtlichen Verein und da kam dann auch mal deine Idee her, dass du sagst, hey, das will ich auch mal. Also das war dein Weg sozusagen zum Handball.
Ja, also da war ja fast die ganze Stadt, weil die waren ja die höchste Liga und in Stadt ist nur 8000 Inwohner und da war vom Gefühl fast alle in Halle. Aber ich hatte dazu einen Cousin, wo mein Vorbild war, ein älterer Cousin und er hat Handball gespielt und ich wollte alles, was er gemacht hat, wollte ich auch machen und da ist ja auch ein Teil dazu.
Andere Sportarten, die dich interessieren oder die du vielleicht als Kind mal gemacht hast oder jetzt noch nebenbei machst, gibt's da was, wo du sagst, hey, da interessiere ich mich auch noch für, das mache ich auch noch?
Also ich habe als Jung ganz viele Sportarten probiert, so wie alle aus Schweden, so Eishockey und sowas. Aber jetzt interessiert mich Golf und ich spiele auch selber ganz viel Golf, also als ich Vater geworden, nicht so viel wie vorher, aber ich spiele gerne Golf und das interessiert mich auch.
Nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, ne?
Ja,
das leider, ist immer das Problem dabei.
Genau.
Ganz andere Frage, an einem freien Tag, wenn du mal kein Training hast, nichts anderes vorhast, wie kannst du am besten entspannen? Wie kommst du am besten runter?
Also da würde ich auch gerne Golf antworten, aber nee, ich bin da, also ich bin seit ein Jahr Vater geworden und da nutze ich natürlich gerne die Zeit mit meiner Familie und auf jeden Fall mit meiner Tochter. Und dann denkst du auf gar keinen Fall über Handball. Da würde ich sagen, das mache ich am meisten jetzt, meine freien Tage. Aber wir freuen uns auch riesig in Hannover zu sein, weil wir finden das auch eine schöne Stadt und wir gehen ja auch die ganze Familie, wir wohnen in der Nähe von Eilenriede, da spazieren, da kannst du auch Ruhe finden und ansonsten einfach die Stadt entdecken, oder wie sagt man. Aber ja, jetzt ganz viel Zeit mit meiner Familie natürlich, aber auch manchmal auch gerne Golf.
Ja. Dann habe ich hier noch eine Frage zum Thema Urlaub stehen. Jetzt hast du jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, also so der perfekte Urlaub ist für dich dann also auch nach Hause, nach Schweden, in euer Haus dort zu fahren, ja?
Also ja, es ist so geworden, weil wenn du in ein anderes Land lebst, dann triffst du nicht deine Familie so oft und auch nicht deine Freunde so oft und deswegen fahren wir am meisten nur in Schweden zum Urlaub, weil da wollen wir die Familie treffen und sowas. Aber letztes Jahr waren wir auch in Spanien und sowas wie die meisten anderen. Aber wir fahren, die perfekte Urlaub ist momentan in Heimat, ja.
Okay. Und ab und zu darf es dann auch mal warm und Strand und Sonne sein. Okay. Dann würde ich gerne noch mal wissen, wie es mit deinem Musikgeschmack aussieht. Was hörst du denn so für Musik oder gibt es eine bestimmte Richtung oder viele Sachen?
Ich würde sagen, ich höre fast alles. Aber wenn ich weiß nicht, ob man das als Sportler sagen darf, aber wenn ich ein Bier trinke, dann höre ich sehr
kannst
gerne auch schwedische Schlager. Aber ansonsten auf alles einfach. Also das gibt ja sowas in Schweden, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, aber so Tanzbandmusik, sag ich mal auf Schwedisch.
Okay.
So was ganz schwierig ist, würde ich sagen, wo oft ältere Menschen zuhört. Aber ansonsten fast alles, würde ich sagen.
Ja, wenn es so in die Schlagerrichtung geht, das ist gar nicht mehr so nur ältere Menschen. Also das ist mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen über alle Altersgruppen hinweg.
Ja, habe ich gelernt, dass das so auf jeden Fall in Deutschland ist.
Ja, das ist auf jeden Fall so in Deutschland. Adam, damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ich habe mir vorgenommen, ich würde dich gerne mal in deiner Muttersprache verabschieden. Ich habe es eben ja mit deinem Ort schon ein bisschen versucht. Wie kann ich denn zu dir sagen, es war schön, dass du da warst?
Tack för att du var här, würde ich sagen.
Tack för att du var här.
Ja, ungefähr so, ja.
Okay, gut. Besser wird's auch nicht mehr. Vielen, vielen Dank. Ich mach's nochmal auf Deutsch, damit's auch jeder versteht. Dankeschön. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich wünsche dir natürlich persönlich alles Gute für deine Zeit bei den Recken. Wir freuen uns auf viele weitere Spiele und der ganzen Mannschaft natürlich auch. Allen voran jetzt viel Erfolg fürs nächste Spiel in Melsung. Sorgt dafür, dass sie die erste Niederlage einstecken müssen. Ich glaube, da würden sich die Fans sehr freuen.
Dankeschön.
Der traditionelle Abschluss unseres Recken-Podcasts ist auch mit dir unser Schlachtruf Recken
Rocken.
Der Recken-Handball-Podcast, eine Produktion von Antenne Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
Die Recken!